Blutbund und Abendmahl. Das wichtigste und heiligste Mahl, das es im Universum gibt, ist das Abendmahl Jesu Christi. Wir haben viel darüber gehört, viel darüber gelesen und es auch schon oft praktiziert. Aber wir wollen heute nicht auf den Ursprung des Abendmahls zurückgehen, sondern wir wollen heute mal uns anschauen, auf was ist dieses Abendmahl eigentlich aufgebaut? Die Quellen meiner Ausführungen möchte ich bekannt geben. Das ist einmal E.W. Kenyon, der war Evangelist und Pastor in den USA, hat gelebt von 1867 bis 1948. Dann der Afrika-Forscher Henry Morton Stanley, der war aus Wales, der hat gelebt von 1841 bis 1904. Und Dr. David Livingstone aus London, der hat gelebt von 1813 bis 1873. Das Thema eröffnet für jene, die ein starkes Verlangen haben, Gottes beste und reichste Versorgung zu erlangen, einen absolut neuen Bereich für die Nachforschung und für das Studium. Die Wahrheit, die im Gedenken an das Abendmahl des Herrn verborgen liegt und das Fundament des Blutbundes darstellt, ist von derartiger Beschaffenheit, dass unser Herz als Erwiderung auf die dargebotenen Erkenntnisse und Möglichkeiten begeistert sein wird und wir angefacht werden, dieselbe Kraft, dieselben Siege, dieselben Wunder, die einen Teil des alltäglichen Lebens der Apostel darstellten, zu ergreifen. Es ist unmöglich, mit Worten zu beschreiben, welche Bedeutung dieser Blutbund für uns haben wird, wenn wir einmal verstanden haben, was er ist. Und das möchte ich an der Stelle ausführen. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, mir sind so viele Dinge klar geworden und aufgegangen, und vor allen Dingen habe ich festgestellt, dass ich immer schon Fragen hatte, die ich eigentlich nie laut gestellt habe, die einfach im Unterbewusstsein gewesen sind. Es geht euch vielleicht auch so, dass ihr das eine oder andere Mal in der Schrift lest, Ja und Amen sagt, aber wenn jetzt einer käme und sagen würde, ja, wie ist denn das genau? Keine Ahnung. Und so habe ich mich unter anderem eben auch eins gefragt. Als der Herr das Abendmahl eingesetzt hat, mit den Jüngern da im Obergemach gewesen ist und dann gesprochen hat, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, und sie dann aufforderte, das Brot zu essen, denn das war praktisch seinen Leib darstelle, und dann den Wein zu trinken mit der Aussage, dass das sein Blut sei. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre. Also ich hätte erst mal da gesessen, hätte solche großen Augen gekriegt und hätte gefragt, Moment mal, hä? Wie jetzt? Und das geht, glaube ich, vielen so, nur haben wir das so oft gelesen, wir haben das so oft praktiziert, dass wir darüber einfach nicht mehr nachdenken. Aber die Jünger haben das erste Mal gehört und haben keine Frage gestellt, nichts. Einfach Stille. Sie haben das praktiziert und haben nichts gesagt. Und an anderer Stelle sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Das ist dann noch eine Frage, die kommt obendrauf. Wie? Und wie gesagt, es ist so selbstverständlich geworden und es ist wunderbar, dass wir das mal feiern, dass wir es haben. Alles ganz toll. Es ist vielleicht auch nicht lebenswichtig, das zu wissen. Aber es ist dennoch für die Erkenntnis, was dieses Mal alles ausmacht, was es alles beinhaltet, hochinteressant, tiefer zu gehen, um herauszufinden, was steckt da wirklich dahinter. Und wie gesagt, dann bekam ich dieses Buch von E.W. Kenyon in meine Hände und las darin und war vollkommen begeistert. Der schreibt darin, dass es seit ewigen Zeiten in allen primitiven Völkern die Ausübung des sogenannten Blutbundes gab und dass der Blutbund die Grundlage von allen primitiven Religionen sei. Der Afrika-Forscher Stanley teilt uns in seinen Büchern mit, dass er mehr als 50 Mal mit verschiedenen eingeborenen Stämmen den Bund schnitt. Dr. Livingstone lenkte die Aufmerksamkeit auf den Blutbund, wie auch andere Afrika-Forscher und Missionare es taten. Es wird uns helfen, wenn wir uns das hebräische Wort für Bund ansehen. Jetzt wissen wir, dass im Hebräischen Wörter mehrere Bedeutungen haben. Das geht ja sogar so weit, dass einzelne Buchstaben mehrere Bedeutungen haben. Aber eine sehr wesentliche Bedeutung von Bund ist zuschneiden. War mir völlig neu, wusste ich nicht. Es geht um einen Einschnitt, bei dem Blut fließt. So gut wie an jeder Stelle, wo dieses Wort in der Schrift verwendet wird, bedeutet es, den Bund zu schneiden. Wir können herausfinden, dass Abraham mit einigen seiner Nachbarn den Bund schnitt, bevor er in den Bund mit Gott eintrat. Der Blutbund, oder was wir das Abendmahl des Herrn nennen, ist also auf den ältesten Bund der Menschheitsgeschichte gegründet. Es begann offensichtlich im Garten Eden, als Gott mit Abraham ein Bündnis einging. Das heißt, der Bund überhaupt, egal wo er gemacht wird, ist vom Ursprung her göttlicher Natur. Und wenn wir heute, wer sich dafür interessiert oder Informationen hat, nach Zentralafrika schauen, noch genau das Gleiche. Es wird noch genauso gehandhabt wie vor 100 Jahren, wie vor 1000 Jahren. Dieser Blutbund wird immer noch geschnitten unter Hunderten von Stämmen in Afrika. Stanley schnitt diesen Bund 50 Mal mit verschiedenen Stämmen und Dr. Livingstone schnitt ebenfalls diesen Bund. Jetzt ist ja mal interessant herauszufinden, was ist eigentlich der Grund dafür? Warum machen die das? Ich meine, das tut ja weh. Es gibt drei Gründe, weshalb Menschen den Bund miteinander schneiden. Erstens, wenn ein starker eingeborenen Stamm Seite an Seite mit einem schwächeren Stamm lebt und es für den schwächeren Stamm im Prinzip unmöglich ist, den stärkeren zu besiegen, in welcher Form auch immer, dann geht der schwächere Stamm her zu dem stärkeren und spricht mit ihm und sagt, okay, wollen wir diesen Bund miteinander eingehen? Das ist die eine Möglichkeit. Wir kommen noch drauf, warum. Das bietet unter anderem eben Schutz für den Schwächeren. Zweitens werden zwei Geschäftsmänner, die eine Partnerschaft eingehen, den Bund miteinander schneiden, um sicherzugehen, dass keiner den anderen übervorteilt. Stellt euch mal vor, wir würden das heute noch machen. Wenn Geschäftsleute so miteinander Geschäfte machen würden. Und wir kommen noch drauf, was die Konsequenzen sind, wenn einer den Bund nicht einhält. Also, das wird heute noch in Zentralafrika durchaus so gemacht. Drittens werden zwei Männer, die eine Freundschaft schließen, wie zum Beispiel David und Jonathan, einen Bund miteinander schneiden, füreinander da sein. Okay, jetzt wird's interessant. Das Vorgehen beim Schneiden eines solchen Bundes. Das Verfahren beim Bündnisschneiden ist praktisch dasselbe auf der ganzen Erde, egal wo wir hinschauen. An manchen Orten entartet das ein wenig, wird teilweise auch grotesk, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ein göttliches Ritual ist, ein göttlicher Bund und es ist überall auf der Welt derselbe. Folgendes wird bei eingeborenen Stämmen in Afrika, bei den Arabern, bei den Syrern und bei den Balkanvölkern praktiziert. Zwei Männer möchten miteinander den Bund schneiden. Das heißt, sie treffen sich, sie holen einen Priester dazu. Dann tauschen die als erstes Geschenke aus. Versucht mal immer so ein bisschen im Hintergrund zu haben, wie das so mit Abraham gewesen ist und so. Ist ganz interessant. Tauschen also Geschenke aus und das deutet darauf hin, dass alles, was der eine besitzt, der andere Anspruch drauf hat. Es geht nicht darum, dass er ihm das wegnimmt, sondern es geht darum, wenn er es wirklich brauchen würde, dann kann er Zugriff darauf bekommen. So weit geht der Bund. Deins ist auch meins und meins ist auch deins. Okay, Geschenke werden ausgetauscht, wie gerade gesagt. Darüber hinaus nimmt der Priester einen Becher. Und diesen Becher füllt er mit Wein. Danach nimmt er ein Messer. Mit diesem Messer schneidet er am Handgelenk des einen und des anderen. Und das Blut, was dabei tropft, das tropft in den Becher. Sowohl von dem einen als auch von dem anderen. Der nächste Schritt ist, dass der Priester den Becher erst dem einen gibt zum Trinken. Er trinkt die Hälfte vielleicht raus. Und dann gibt er den Becher dem anderen zu trinken und der trinkt auch die Hälfte raus. Anschließend gehen sie her und drücken die Handgelenke aufeinander. Und manchmal geht das noch einen Schritt weiter, nämlich dass der eine mit der Zunge an das Handgelenk des anderen geht. Also das sind die Rituale, wie sie letzten Endes gemacht werden. Vielleicht komme ich noch drauf, ich habe auch so ein Zeichen an meiner Hand und habe eine ganz tolle Erkenntnis dabei herausgefunden, wie die ganze Geschichte wirklich zu verstehen ist. Nachdem sie getrunken haben, wie gesagt, drücken sie die Hände aneinander und damit ist dieser Blutbund geschlossen. Herr Stanley sagte mal, dass er es nie erlebt habe, weder in Afrika noch woanders, dass dieser Bund irgendwann mal gebrochen worden ist. Kein einziges Mal. Es ist kein Schriftstück bekannt, es ist keine Überlieferung bekannt von allen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die in der ganzen Welt unterwegs gewesen sind, dass irgendwann ein solcher Bund mal gebrochen wurde. Das heißt, der Bund ist auf Ewigkeit geschlossen und er geht bis in die dritte, vierte Generation über. Also alle Nachkommen halten sich an diesen Bund, der da mal vom Großvater oder vom Urgroßvater geschlossen wurde. Und die schlimmsten Feinde im günstigsten Fall werden Freunde. Sie werden Freunde. Die Feindschaft hört letzten Endes komplett auf. Finde ich herausragend. Und immer wieder ein bisschen im Hintergrund behalten unser Abendmahl. Da gibt es Vergleiche, das ist hochinteressant, weil die Wertigkeit, also so habe ich es empfunden, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, die Wertigkeit steigt immer mehr. Was es eigentlich bedeutet, dieser Bund, den der Herr hier mit uns geschlossen hat. Der Herr Stanley, der in Afrika lebte, hat, um Geld zu verdienen, auch einen kleinen Handel betrieben und war in der Nähe eines sehr starken Stammes. Und irgendwie fehlte da immer irgendwas, irgendwelche Stoffballen oder was. Jedenfalls, es war immer ziemlich komisch, die ganze Geschichte. Und sein Berater war ein Schwarzer an seiner Seite, der ihm da geholfen hat, hat gesagt, schließ doch einen Bund mit diesem Stamm. Ja, hat er gefragt, wie soll ich das machen? Dann hat er ihm die ganze Geschichte erklärt und dann hat es den geschaudert. Und hat gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, das zu machen. Er sagt, das ist aber die einzige Möglichkeit, wir stehen sogar an dem Risiko, dass wir irgendwann angegriffen oder überfallen werden. Und dann ist Feierabend hier mit der ganzen Geschichte. Also lange Rede, kurzer Sinn, er hat sich darauf eingelassen. Er ist zu diesem Häuptling gegangen, hat ihm praktisch angeboten oder hat ihn gefragt, ob er bereit wäre, einen Bund mit ihm zu schließen. Der Häuptling hat ihn gefragt, warum. Und hat er ihm auch ganz klar gesagt, er möchte Frieden haben und es fehlt bei ihm immer wieder irgendetwas und das ist alles ist keine gute Situation. Der Häuptling war schon ziemlich alt und er hat sich darauf eingelassen. Und wie schon erwähnt, werden bei diesen Bündnissen Geschenke ausgetauscht. Und dann fragt er den Häuptling, was er haben möchte. Und der Häuptling sagt, ich will deine Ziege. Jetzt muss man wissen, dass der Herr Stanley leichte gesundheitliche Probleme hatte und die Milch von dieser Ziege war für ihn essentiell. Die brauchte er unbedingt. Also kann man sich vorstellen, was das für ein Opfer gewesen ist, dass der dem die Ziege gegeben hat. Hat er dann auch gemacht. Im Gegenzug hat er einen Speer bekommen. So ein richtig großes Teil, der war wohl mit Kupfer umwickelt, also der muss richtig toll gewesen sein. Er hat im Nachhinein gesagt, er kam sich über den Tisch gezogen vor. Was soll ich mit so einem Ding, ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, es wurde das gesamte Ritual durchgezogen, so wie ich es am Anfang hier schon erwähnt habe. Und es war von dem Tag an, hat nie wieder etwas gefehlt bei ihm. Im Gegenteil, die Leute von dem Stamm sind zu ihm gekommen und haben bei ihm gekauft. Also es war ein richtig gutes Geschäft, was dort gemacht wurde. Erst viel, viel später hat er den Wert dieses Speers erkannt. Es war nämlich egal, zu welchem Stamm in Afrika er gekommen ist. Sobald er den Speer gezeigt hat, haben sich alle vor ihm verbeugt. Muss eine ganz wichtige Geschichte gewesen sein. Auf jeden Fall war er sehr wertvoll und ist ihm zum Segen ausgeschlagen. Was ich bis jetzt weggelassen habe, ist auch sehr wichtig. Und zwar, wenn der Blutbund geschlossen wurde oder wird, passiert etwas. Wenn nämlich ein Priester da ist oder ein Stellvertreter da ist, dann werden Flüche ausgesprochen. Und zwar die heftigsten Flüche, die man sich vorstellen kann. Also sowohl über den Häuptling und seine Familie, als auch über den Herrn Stanley. Also von beiden Seiten wurden richtig heftige Flüche ausgesprochen. Wenn dieser Bund gebrochen wird, dann wird das alles über dich kommen. Und anschließend kamen Segensaussprüche. Die wunderbarsten Segenswünsche, alles, was man sich vorstellen kann, beides war da. Wir erinnern uns an das Buch Mose. Fluch und Segen habe ich euch vorgelegt. Genau das Gleiche. Fällt uns jetzt vielleicht ein bisschen leichter, das nachzuvollziehen, warum das überhaupt stattgefunden hat. Also das ist eine Geschichte, im 5. Buch Mose haben wir es drin, Kapitel 11, wo das geschrieben steht. Also Fluch und Segen, beides. Und vielleicht ist das einer der wesentlichen Gründe, warum ein solcher Bund nie, aber auch gar nie gebrochen worden ist. Kurzer Einschnitt von meiner Seite, war für mich eine tolle Erkenntnis im Zuge von Befreiung, als wir uns angefangen haben mit dem Thema zu beschäftigen, dass wir wirklich frei sind vor dem Herrn. War unter anderem auch das Thema, dass ich einen Menschen an meiner Seite hatte, als ich noch sehr jung war, mit dem ich diese Geschichte gemacht habe, mit dieser Blutsbrüderschaft. Und wir haben dann gebetet, ich habe im Prinzip gesagt, ich möchte da raus. Der Typ hat ziemlich komisches Leben dann auch hingelegt und so weiter. Und mir ist hier drin eigentlich erst klar geworden, du kommst da nicht raus. Du kannst nicht einfach sagen, ich verlasse diesen Bund. Das funktioniert nicht, auch mit Befreiungsdienst nicht. Das geht nicht. Aber er hat den Bund gebrochen gehabt. Und damit bin ich sowieso draußen gewesen. Das war eine persönliche Erkenntnis hier aus diesem Thema. Okay, machen wir weiter. Der abrahamitische Bund ist der älteste, den wir kennen, was die Bibel anbelangt. Und er ist das Fundament des Judentums und des Christentums natürlich auch. Es ist das wunderbarste Dokument, was wir haben. Wir haben bei Abraham und bei Sarah die Namensänderung. Gibt es auch viele verschiedene Übersetzungen, was es denn bedeutet. Also Kenyon sagt, Abraham wurde zum Prinzen und Sarah wurde zur Prinzessin. Gott hat sie in die Familie aufgenommen. Mit diesem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, hat er sich für ewig an Abraham gebunden. Ewig. Und Abraham für ewig an Gott, also auf Gegenseitigkeit. Gott sagte zu Abraham, wandle vor mir und sei tadellos und ich will meinen Bund zwischen mir und dir aufrichten und dich überaus vermehren. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete man ihm zur Gerechtigkeit. Kennen wir alles. Abraham hat sich vollkommen preisgegeben an Gott. Darauf sagte Gott zu ihm, nimm für mich stellvertretend ein Tier und töte es, was Abraham auch tat. Und Gott sprach darauf, mein Stellvertreter wurde getötet und ich möchte, dass du dich selbst beschneidest. Das muss man sich mal vorstellen. Sich selbst zu beschneiden. Und das ist der Blutbund, den Abraham mit Gott hatte. Diese erste Beschneidung. Und was daraus resultiert, wissen wir, kennen wir alles. Der Bund war geschlossen. Als das geschah, damit war alles, was Abraham jemals hatte und haben würde, auf den Altar gelegt worden. Das hatte zur Folge, dass Gott Abraham bis aufs Äußerste unterstützen und beschützen musste. Somit wurde das Volk Israel hier zum Bündnisvolk Gottes. Der Bund war auf Israel und die Kinder Abrahams beschränkt. Schauen wir mal ganz kurz rein, will das gar nicht weiter ausführen. Was sind die Bündnissachen? Das Zeichen des Bundes war die Beschneidung. Jedes männliche Kind im Alter von 8 Tagen wurde beschnitten und diese Beschneidung stellt den Einschnitt, den abrahamitischen Bund dar. Wenn jenes Kind beschnitten wurde und in das Blut eintrat, dann wurde das Erbe von allem, was durch den Bund festgelegt worden war, in ihm inbegriffen. Falls der Vater oder die Mutter jenes Kindes sterben sollte, hatte ein anderer Israelit die Verpflichtung, sich um das Kind zu kümmern. Wenn der Ehemann starb, musste sich ein anderer um die Witwe sorgen. So schrieb es das Gesetz des Bundes vor. Alle Dinge wurden auf dem Altar dieses Bündnisses gelegt, wenn das Einhalten des Bundes mit einem Blutsbruder den Tod oder Verlust des Ehepartners zur Folge hatte, musste dafür ein anderer einstehen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Apostelgeschichte. Die Apostel haben so viel Bewunderung und Ehre im Volk gesehen, weil sie gesehen haben, wie die miteinander gelebt haben, wie sie füreinander da gewesen sind, füreinander eingestanden haben und, und. Ich hoffe, dass wir auf dem Weg dorthin sind, dass das wieder so in die Richtung geht, weil das ist genau die Einheit, die sich Gott, die sich Jesus wünscht, dass sie unter uns tatsächlich ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das ging sogar so weit, dass Gott von Abraham dieses Opfer wollte, seinen Sohn. Und es wird ja immer gesagt, in Predigten und in Auslegungen, es war eine Glaubensprüfung. Stimmt, 100%. Aber ich habe mich immer gefragt, Moment mal, nur eine Glaubensprüfung? Nur eine Glaubensprüfung? Habe ich so viel Glauben, dass ich das machen würde? Habe ich so viel Glauben? Ja, wurde argumentiert, er hat ja gewusst, dass Gott Tote zum Leben erwecken kann und dann kriegt er seinen Sohn wieder. Alles richtig, alles richtig. Aber wenn wir es unter dem Bund sehen, dann blieb Abraham gar nichts anderes weiter übrig. Er hätte den Bund gebrochen, wenn er seinen Sohn nicht gegeben hätte. Einer hat Anspruch auf das Eigentum des anderen. Er darf es fordern. Also es war eine Glaubensprüfung und es war eine Bündnisprüfung. Beides ist richtig. Er war also mit Gott zusammengebunden und solange Israel den Bund hielt, gab es keine Kranken, keine Kranken. Es gab, wenn Kriege stattgefunden haben, keinen Soldaten, der verloren gegangen ist. Kein einziger ist gestorben, nichts. Der Schutz war derart drauf von Gott, dass ein Segen da gewesen ist, der muss wunderbar gewesen sein. Und da sind wir bei Segen und Fluch, beides. Sobald Israel nämlich den Bund gebrochen hat, ich sage bloß Babylon, ging es genau in die andere Richtung. Ne? Also, Gott erinnert sich später an den Bund mit Abraham und gibt, kann man so sagen, gibt die Offenbarung des Alten Testaments praktisch frei. Wir haben den neuen Bund, weil die Israeliten den abrahamitischen Bund hatten. Und es gäbe viele Beispiele zu geben über Segen und über Fluch, was mit Israel oder in Israel passiert ist, haben wir keine Zeit dafür. Das reicht uns heute nicht, aber ich denke, das ist auch nicht so ausschlaggebend. Wir kommen zum neuen Bund. in dem wir leben, in dem wir den Segen haben und schauen uns das Ganze mal an. Und ich glaube, jetzt wird klar, wenn die Jünger, und davon ist auszugehen, diese Rituale alle kannten, dann haben die kein Problem damit gehabt, was Jesus da beim Abendmahl gesagt hat, konnten sich das praktisch bildlich vorstellen und mussten keine Fragen stellen. Und Jesus sagte, ich habe mich danach gesehnt, dieses Brot mit euch zu brechen und den Kelch zu trinken. Und nachdem er das Brot gesegnet und gebrochen hatte, sprach er, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dann nahm er den Kelch mit Wein und sagte, dies ist mein Blut für den neuen Bund, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Der alte Bund war die Basis, auf die der neue Bund gegründet wurde. Nun können wir verstehen, dass die Jünger das wussten und richtig einordnen konnten. Jesus brachte uns den neuen Bund, indem er den alten Bund aufhob und erfüllte. Mit der Erfüllung des alten Bundes wurde alles, was mit ihm zusammenhing, zur Seite getan. Ist ein Gesprächsthema oder ein Predigtthema für sich. So wie der alte Bund mit der Beschneidung versiegelt wurde, ist der neue Bund mit der neuen Geburt versiegelt. Der alte Bund hatte ein levitisches Priestertum. Jetzt kommen diese ganzen Sachen, wo wir, wenn wir in der Bibel lesen, wovon ich ausgehe, was wir natürlich alles wissen, dass es die Stiftshütte gab etc., diese ganzen Dinge, dass es einen Tempel gegeben hat und dass wir jetzt der Tempel sind, in dem der Heilige Geist wohnt. Und was ich im Hebräer gelesen habe, was ich wirklich als eine ganz starke Aussage von unserem Herrn finde, daher kann er auch bis auf Äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott kommen, weil er ist der Bürger für den neuen Bund. So wie Gott der Bürger für den alten Bund gewesen ist, der Vater, so ist Jesus der Bürger für den neuen Bund. Okay? Ich komme zum Ende. Vielleicht werden es viele verstehen, vielleicht werden viele aufstehen. Viele werden in diese wichtigen Offenbarungen eintreten. Ich habe den Eindruck, dass dies die Botschaft der 11. Stunde ist, dass es die Botschaft für die Gemeinde ist. Wir leben in Zeiten, die vor uns liegen bis zur Entrückung. Und wir müssen alles, was Gott bereitgestellt hat, ergreifen. Alles, was er uns sein will, in Anspruch nehmen, um die Auferstehung und die Verfolgung, mit denen wir konfrontiert werden, siegreich zu überwinden. Und wir werden überwinden. Ihr seht, meine lieben Geschwister, dass diese Blutbundlehre, die Lehre über Gemeinschaft, die Fähigkeit, den Namen Jesu zu benutzen, die wunderbare Lehre über unsere Identifizierung mit Jesus und alle dazu entstehenden Vorrechte, die Botschaft für diese letzte Zeit ist. Sie wird uns so fest und stark machen, dass wir den Mächten der Finsternis erfolgreich begegnen können. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin für unsere Gebetsrunde. Jeden Abend. Und ja, wir sind schon zu 12 gewesen, wir sind auch schon zu 3 gewesen. Uninteressant. Seit Januar ist kein einziges Gebet ausgefallen. Kein einziges. Preis dem Herrn dafür. Und jetzt haben wir seit einiger Zeit die angenehme Gewohnheit, dass wir das Abendmahl nehmen. Jeden Abend. Jeden Abend. Und ich bin so dankbar dafür, dass das auch angenommen worden ist. Der Harald hat im Prinzip den Impuls gegeben. Der Heilige Geist hat dann mir ins Herz gesprochen und wir setzen das um, wir machen das. Wissen wir, dass uns Jesus im großen Missionsbefehl im Markus-Evangelium gesagt hat, in meinem Namen werdet ihr Dämonen austreiben Wir kennen das ja, es ist vielleicht eines der größten Herausforderungen, vielleicht Tote aufwecken ist noch eine größere Herausforderung, aber mit den Dämonen. Ich hatte die Bedeutung nicht wirklich richtig begriffen. Aber wisst ihr, was ich glaube? In den letzten Tagen werden Dämonen zunehmend aktiver. Der eine oder andere hat das vielleicht schon gemerkt, nicht, dass er ihm direkt vor Augen gestanden ist, aber dass die Angriffe heftiger werden, und zwar genauso, wie wir uns mehr nach dem Herrn ausstrecken. Wird der, der den Herrn bekämpft, auch uns bekämpfen? Die Gemeinde wird wie niemals zuvor geistlichen Konflikten ausgesetzt sein. Dies wird sich nicht nur in Verfolgung äußern, sondern Dämonen werden verzweifelt versuchen, den Geist jedes Einzelnen in der Gemeinde zu brechen und unter Druck zu setzen. Die Gemeinde muss das Geheimnis erlernen, im Namen Jesu den Mächten der Finsternis zu widerstehen. Und ich glaube und bin felsenfest davon überzeugt, dass das Abendmahl neben dem Gebet und dem Lobpreis ein mächtiges Instrument ist, um diesen Kampf wirklich zu führen. Und vielleicht sehen wir nicht gleich Ergebnisse. Vielleicht haben wir gelesen und gehört, dass im Mahl, im Blut des Lammes Heilung ist. Es ist alles richtig. Aber wir dürfen geduldig sein, dranbleiben und uns an das halten, was der Herr gesagt hat.